Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, es ist mal wieder soweit. Tala und Tala, der Podcast. Wir haben eine neue Folge produziert. Wir, das sind die beiden Hosts. Da ist zum einen der Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo Tobias.
Und ich bin ja auch noch da. Mein Name ist Tobias Pusch. Tobias Siebel, wen hast du uns heute denn als Gast organisiert? Erzähl doch mal.
Hubertus von Stein. Dr. Hubertus von Stein, um es genau zu sagen. Er ist bei Xpand zuständig für Beratung von Non-Profits, von Stiftungen, von Kirchen. Beschäftigt sich sehr viel auch auf LinkedIn mit dem Thema Führung von Mensch zu Mensch. Das ist so ein bisschen sein Profilspruch und sein Claim. Hat also sehr viel Erfahrung und Expertise in dem Bereich, wie kann man heutzutage Menschen führen? Das ist so sein Thema. Ja. Und wir sprechen ja mit ihm über die verschiedenen Fragestellungen dazu.
Ja, plakativer Titel dieser Folge, das Ende des Homeoffice, Fragezeichen. Denn das ist eine Beobachtung, die er gerade so ein bisschen macht in der Wirtschaftswelt. Dazu postet er auch durchaus, ja, wie soll man sagen, provokant ist das falsche Wort, aber er postet auf LinkedIn und die Leute wollen dazu beitragen mit ihren Kommentaren. Das ist ja die große Frage, ne? Also jetzt, wir haben das gleich in dem Podcast auch drin, so während Corona mussten alle irgendwelche Homeoffice-Lösungen finden und haben dann quasi sich auf die Fahnen geschrieben, wir machen New Work. So ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und jetzt beobachtet er da so ein bisschen, ja, dass das wieder zurückgeht eigentlich, oder? Dass die Unternehmen sagen, Leute, bitte alle wieder an den Schreibtisch hier.
Ja, ist ja überall gerade eine Diskussion und wird ja in den unterschiedlichen Unternehmungen anders gelebt. Dahinter steckt ja auch viel so die Frage nach dem Führungsstil. Wie gehe ich mit Menschen um? Was ist mir wichtig? Und dazu
kann ich vertrauen. Ne? Bin ich ein Vertrauenstyp?
Ja, und auch wie viel Begegnung muss stattfinden, wie kann die aussehen, braucht es dafür das klassische Büro, braucht es andere Orte?
Ja, also was dazu ganz Spannendes, pardon.
Genau, dazu hat er ja viel gesagt und auch im Grunde genommen viel so diese Richtung, was ist die neue Form der Führung für die nächsten Jahrzehnte? Also stehen wir da nicht vor einer ganz gravierenden Wende, wie Führung demnächst auszusehen hat. Nicht jetzt nur in Non-Profit, sondern auch in normalen kommerziellen Unternehmen.
Ja, weil ja auch gerade mehrere Effekte hier zusammentreffen zeitlich. Ne? Da muss wirklich was passieren. Also Fachkräftemangel, dann kommt eine ganz andere Generation ran. Wir hatten Corona mit auch einer nie dagewesenen Situation. Das wird Veränderungen nach sich ziehen. Auch wenn jetzt noch keiner so ganz genau weiß, wie sie werden wird. Aber im Gespräch mit Hubertus kreisen wir das Thema ein und es gibt auch so ein paar Ideen.
Finde ich auch. Man konnte ihm gut zuhören.
Ja, uns hoffentlich auch. Dann hören wir mal rein, oder?
Los geht's. Ja, Hubertus, wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Beiträge hier.
Vielen Dank für die Einladung, ihr Tobiasse.
Sehr gerne. Du, was beschäftigt dich gerade mit der Führung? Was ist gerade das heiße Thema in der Welt der Führung?
Ja, wie ist das mit der Agilität? War es das? Wird alles wieder zurückgedreht? Alle wieder zurück ins Office, Top-Down, Eckbüro? Ist die Vergangenheit die Zukunft?
Ja, die schöne New Work ist schon wieder vorbei, die hat noch gar nicht richtig angefangen.
Ja, gibt, glaube ich, Menschen, die das erwarten. Gibt Chefs, die davon ausgehen, dass wir das irgendwann mit Corona und Homeoffice und jeder macht sein Ding irgendwie auch wieder überstanden haben und dann sich die Welt vielleicht wieder so dreht, wie sie sich mal gedreht hat.
Das heißt, die Maßnahmen, die wir während Corona umsetzen mussten, also eben diese Agilität, die es dann auf einmal gebraucht hat, die wurde von vielen umarmt und man nannte es dann New Work, weil es nicht anders ging. Und jetzt, wo es wieder anders geht, dann sagen alle, wir wollen aber wieder Old Work mit euch?
Ja, in etwa. Also jetzt ist das ja mit New Work schon ganz klein bisschen älter. Das hat ja der Friedrich Bergmann geprägt, schon im letzten Jahrhundert. Aber ja, mir ging es so, dass das dann in Corona tatsächlich so eine Dominanz und so eine Bedeutung auch bekommen hat, dass man davon dann ab dann auch gesprochen hat. Und ja, wenn man das so vereinfachen will, wieder zurück zu Old Work. Oder nicht?
Okay, so eine der Fragen, die ja gerade so ein bisschen rumgeistern, wenn man jetzt, ich sag mal, diesem Klientel zugeordnet ist und sagt, ey, die sollen alle wieder ins Büro, kommt ja immer so, ey, wie hole ich mein Team denn jetzt wieder ins Büro zurück? Das ist ja so eine deiner Lieblingsfragen, wenn ich das auf LinkedIn richtig mitbekommen habe.
Ja.
Was assoziierst du mit der Frage?
Ja, ich weiß noch, als ich das las, in einem anderen Beitrag auf LinkedIn, dass mein Bauch irgendwie reagierte und ich halte es mittlerweile gar keine schlechte Idee, wenn sich irgendwas im Bauch tut, dem Bauch irgendwie zuzuhören, zu gucken, was stört dich eigentlich daran? Genau, und dann kam ich auf diesen Beitrag, das mal zu analysieren und zu sagen, da sind ein paar Sachen schräg, nicht? Wenn ich also frage, wie bekomme ich mein Team zurück, dann ist es ja irgendwie auch mein Team und das unterstellt, glaube ich, ich kann da fast wie auf den Knopf drücken und dann kommen die Leute wieder und das kann man denken, aber ich glaube, das ist nicht mehr so wahnsinnig hilfreich.
Also das Possessivpronomen oder was? Also mein Team, weil es mir nicht gehört? Oder geht es um Holen, weil ein Team kein Ding ist? Oder was ist so der Punkt?
Genau, das wäre das zweite Missverständnis, was da drin steckt, dass ich Menschen holen kann, fast wie Gegenstände. Das ist sicher auch irgendwie ein bisschen schräg, aber mit dem Possessivpronomen fängt es schon an. Das haben wir dann auch auf LinkedIn diskutiert. Naja, wie soll man es denn anders beschreiben? Da sagt ja auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, das ist mein Team. Okay, aber die sagt das ganz sicher mit einer anderen Aufladung des Wortes mein, als der Chef das tut. Mhm. Und es ging genau um dieses Spielen, ne, Wortlieferant, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Ja. Also mit diesem mein, also was ist da eigentlich gemeint, wenn der Chef mein Team sagt? Ist das nur seine Zugehörigkeit oder ist das wirklich der Besitz? Und so erschien es da. Und dagegen habe ich mich dann gewandt.
Wie könnte sowas denn positiv gestaltet sein? Also wenn ich jetzt als Führungskraft mich sehr stark vielleicht auch über die Menschen, für die ich Führungskraft bin, identifiziere, dass ich zu so einem Wort komme, dass ich sage, mein Team, was ist denn eine schöne Form oder eine menschlich passende Form von Führung?
Ja, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich glaube, der erste Punkt wäre schon mal von dem Mein, also als Chef insbesondere, umzudenken auf unser Team. Mhm. Also, dass wir vom Team als wir sprechen, dann bin ich wirklich ein Teil dieses Teams. Und wenn wir jetzt gemeinsam überlegen, was wäre denn jetzt eine Lösung für diese wirklich neuralgische und auch überhaupt nicht triviale Homeoffice-Frage, aber wenn wir uns diese Frage stellen, und das würde ja wohl zum ersten bedeuten, dass wir uns erstmal richtig zuhören, was wiederum voraussetzen würde, dass der Mut da sein müsste, dass alle in diesem Team auch den Mut haben, die Hierarchie hoch und die Hierarchie runter und zur Seite, wie auch immer, zu sagen, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben, was sie für Vorstellungen haben. Und wenn in diese ganze Diskussion dann auch noch einfließt, was brauchen eigentlich die anderen von uns und wie wichtig ist dann unsere physische Präsenz im Büro? So, und wenn diese ganze Komplexität dieses Themas aufleuchtet und wir dann vielleicht mit Moderation, auf jeden Fall mit Moderation, da durchkommen und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, dann würde ich diesen Prozess, der damit umrissen ist, als einen Prozess beschreiben, der gut geführt wurde. Und ja, da hat die Führungskraft natürlich eine Verantwortung, ganz sicher so einen Prozess zu initiieren und den eben vielleicht zu moderieren oder ihn moderieren zu lassen, wie denn auch. Aber am Ende muss das Team irgendwie durch so eine Diskussion durch, wenn das, was da am Ende rauskommt, Bestand hat und auch nachhaltig funktionieren soll. So mein Nachdenken.
Wäre also so dieses klassische Credo, Betroffene zu Beteiligten machen?
Ja. Ja, in etwa. Es gibt, glaube ich, ein schönes Gegenbeispiel. Ich habe es von der Deutschen Bank gelesen, die jetzt vor kurzem, vielleicht ein paar Wochen her, ein internes Memo rausgegeben haben, wo sie eine sehr restriktive oder eine restriktivere Homeoffice-Regelung kommuniziert haben und dort auch eine Begründung dazugepackt haben. Und die Begründung war, und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Die Begründung war, damit wir unsere Immobilien besser auslasten. Als ich das las, habe ich gedacht,
deswegen dürfen meine Kinder auch niemals ausziehen zu Hause.
Ja, so in etwa. Ja. Und ich habe das jetzt besser verstanden. Die Tage war von Wolf Lotter auch, ne, Brand 1, ne, der beschrieb das oder teilte einen Beitrag, der das dann beleuchtete. Und der machte tatsächlich die Logik auf, dass schlecht genutzte Immobilien den Wert dieser Immobilien reduzieren und damit in den Büchern der Banken Schäden hinterlassen, jetzt oder in Zukunft, und dass dadurch eine neue Finanzkrise hervorgerufen werden könnte. Und auf einmal wird einem klar, was man an der Küche vielleicht in der Küche morgens macht, wenn man da im Homeoffice seinen Kaffee trinkt, dass da am anderen Ende die Banken zusammenstürzen. Also so ungefähr die Logik, glaube ich.
Jetzt müssen wir alle mal mithelfen, genau, für Deutschland.
Ja, wenn wir das wollen. Ja.
Das ist schon fast. Aber wie ist das denn so? Ein Argument gegen Homeoffice ist ja gerade auch ein Thema, was dich ja stark bewegt. Ich glaube, wenn wir gerade schon diese LinkedIn oder LinkedIn, wie auch immer man das nennen möchte, Debatte oder uns diese Beiträge hinzugeholt haben als Interviewpartner, da ist ja ein Beitrag von dir, ich glaube, über 1000 Likes, der ziemlich abgegangen ist, dass du gesagt hast, für Führungskräfte geht es eigentlich um eine Kernkompetenz, nämlich, dass sie Menschen sind. Ja? Und jetzt würde man ja sagen, okay, gerade weil wir Menschen sind, müssen wir unsere Immobilien voll machen. Nicht, weil es die Wirtschaftskrise 2.0 auslöst oder Bankenkrise 2.0, sondern weil wir uns nur da als Menschen begegnen können. Wie schätzt du das denn ein? Können wir dir deine Meinung zum Thema hybride Arbeitswelt irgendwie rauslocken oder ist das immer im Prozess? Je nachdem,
ganz individuell. Nein, überhaupt nicht. Und also um eins vorweg zu sagen, ich bin weder für 100% Homeoffice, das macht überhaupt keinen Sinn. Menschen müssen sich auch physisch begegnen, überhaupt keine Frage. Aber ganz sicher, wie gerade schon angedeutet, für restriktive Regeln, die per Memos irgendwie kommuniziert werden, sondern die Wahrheit muss irgendwo in der Mitte liegen. In so einem Prozess, wie ich ihn gerade versucht habe zu diskutieren. Und da werden ganz sicher Lösungen rauskommen, die wieder Begegnungen auch in Person im System vorsehen. Und ja, dazu muss man sich verabreden. Ob das Office, so wie wir es kennen, dafür der ideale Ort ist, das wage ich zu bezweifeln. Also mindestens, glaube ich, muss man die Office-Architektur und das ganze Set ändern, was ja auch schon weithin geschieht. Und ich denke, wir sollten auch andere Formen der Treffen mitdenken. Also es gibt wunderbare Tagungshotels. Du kannst dich notfalls zum Wandern oder anderen Konferenzformaten verabreden. Also nicht nur, ich glaube, wir sind noch sehr gefangen in der Vorstellung, dass wenn wir uns begegnen, dann ist es immer so und immer von 8 bis 5 und von Montag bis Freitags. Und ich glaube, das Erste wäre gut, wenn wir das loslassen, Homeoffice dann zulassen und uns dann in der Mitte irgendwo wieder treffen. Jemand hat mal gesagt, es gibt 3 gute Gründe, Präsenz zu treffen. Das eine ist ein vertieftes Kennenlernen, ne, was fürs Onboarding sehr wichtig ist. Das zweite ist, miteinander vertieft Dinge zu lernen, was per Zoom schwierig ist, also wirklich ein besseres Verständnis von Prozessen, von komplexen Sachverhalten zu gewinnen. Und das dritte ist, gemeinsam kreativ zu werden. Und wenn du nur diese 3 Dinge nimmst, also kennenlernen, gemeinsames Lernen und gemeinsam kreativ werden, da würde ich nicht unbedingt auf Office kommen, als idealen Ort. Da komme ich zu anderen.
Nicht so schön mit Schreibtischen, so Computer.
Nicht. Ja, und dann wird oft gesagt, gut, an der Kaffeemaschine passiert Kaffee. Das aber. Genau, habe ich gestern noch mit meinem Bruder diskutiert. Er sagt, ja, was ist denn mit der Kaffeemaschine und diese Zufallstreffen? Ja, das stimmt. Ja. So, und sobald du Landeplätze hast, wird es auch wieder zu dieser Serendipität, glaube ich, kommen, wie man das auch sagt.
Also ich glaube ja, dass am Ende kann man an dieser Office- oder Nicht-Office-Kultur auch ganz viel einfach ablesen, wie es um Vertrauen bzw. Kontrollwunsch bestellt ist in Unternehmen. Und da kann man natürlich dann ganz viele tolle Worte für finden, warum Office jetzt unbedingt sein muss und auch viele Gründe finden. Aber wie immer im Leben, wenn jemand Gründe nennt und die sind nicht stimmig, man riecht es dann ja leider doch immer 10 Meter gegen den Wind. Ne?
Ja. Stichwort Kontrolle. Gerade vor unserem Podcast, also das ist die totale Erstaufführung, was ich jetzt wage, hatte ich ein Bild dazu, haben wir gerade beim Mittagessen diskutiert. Und ich dachte, ist das vielleicht, es wäre ganz hochgegriffen, nicht? Aber wir dürfen ja hier mal Thaler und Thaler, da haben wir ja, oder? Ja. Sind den Gedanken keine Grenzen gesetzt,
hier,
oder?
Hier gibt es nach oben und unten keine Grenzen.
könnte es sein, dass wir sowas wie eine kopernikanische Wende in der Führung haben? Aha. Wenn das alte System bedeutet. Da gibt's
Kollege Busch guckt, er googelt, was das bedeutet. Der Wirtschaftsjournalist ist raus.
Hier sind meine Hände.
Wie auch immer.
Also, nein, der Mann ist allgemein gebildet, du liebe Zeit.
Ja, nein, man hat ja lange gedacht, dass die Erde, dass die Sonne sich um die Erde dreht, nicht? Und dann irgendwann wurde man schlauer und hat gesagt, es muss irgendwie, ist wohl andersrum. So könnte man sehen, könnte man Berechnungsschein, da wusste man das so genau. Oh, und wenn sowas Ähnliches, genau, wenn sowas Ähnliches auch mit der Führung gerade passiert, dass die alte Art des Chefseins mit Eckbüro und Dreiachser, Vierachser, was denn auch, um das sich sozusagen das Ministerium oder die Verwaltung oder die, das Head Office dreht, wenn das wirklich Geschichte ist, und wir das ganze Ding neu denken müssen. Was kommt daraus?
Ich würde dieses, du hast gerade Taler und Talar ins Spiel gebracht, da muss ich, fällt mir doch direkt was ein, neben dieser Wende, gerade auch nochmal auf deinen Post hinzugehen. Also in der Führung, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, ja? Psalm 8.
Ja.
Was ist denn der Mensch in der Führung? Warum kommst du zu dieser These, dass Führungskräfte vor allen Dingen eins Experten sein oder Expertin sein müssen, Mensch zu sein? Also was heißt das? Kannst du uns da mal mit reinnehmen?
Was ist mit dem Fachwissen?
Ja, Fachwissen ist sehr
wichtig. Ja, was heißt unbedingt. Das, Mensch zu sein, ja?
Also, genau. Ja, was heißt das? Ja, ich habe das ja versucht, in so einer etwas chemisch klingende Formel sogar zu bringen. Führung, H2H oder H2H könnte man sagen. Also die eine Kompetenz ist ja nicht nur Mensch zu sein, sondern, und das ist mir fast, also das ist eine Voraussetzung dafür, um den Mitarbeitenden als Mensch zu sehen, im zweiten und im dritten, sich als Menschen zu begegnen. Und mir scheint, wir kommen von einer Welt, die diesen Aspekt, den es ja immer gab, also seien wir ehrlich, nicht, Menschen haben immer zusammengearbeitet, haben immer zusammen Feierabend gefeiert, haben immer ihr Bier getrunken, das gab es ja immer, aber mir scheint, wir kommen aus einer Welt, die diesen Mensch-zu-Mensch-Aspekt der Funktion des Mitarbeitenden und seiner, bisschen auch seiner Nützlichkeit untergeordnet hat. Und solange wir vor der demografischen Wende war, sprich solange wir einen Arbeitgebermarkt hatten, ging das ja auch, weil immer in der Luft, und so bin ich noch groß geworden, bin ja 69, Generation X, wir haben das ja noch, wir haben die Babyboom ja gerade vor uns gehabt und das Mantra war ja, sei froh, dass du einen Job hast. So, und wenn du gehst, dann sind 10 andere da. So, und in diesem Bewusstsein, ne, kann ich das Menschsein unter der Funktion unterordnen. Und ich empfinde es so, dass mit Corona es dort einen Shift gab und das jetzt eigentlich gar nicht mehr diskutiert werden kann, dass dieser Mensch-zu-Mensch-Aspekt der Arbeit wichtiger wird und für Führungskräfte, und dann wären wir bei der Führung, ist es aus meiner Sicht tatsächlich der entscheidende, das entscheidende Vorzeichen, um dann auch über Funktionen zu reden. Also wenn ich den, um es etwas noch weiter auszuführen, glaube ich, wenn ich kein gutes Verständnis für mich als Mensch, Selbstführung habe, und für Kommunikation und für Potenziale und für das gute Miteinander mit dem anderen als Mensch, dann würde ich sagen, werde ich sein Potenzial auch nicht voll einsetzen können und ihn nicht so einsetzen können, dass er eine Funktion oder sie eine Funktion richtig gut und dann auch noch über Dauer ausfüllt, wird mir nicht gelingen. Ja,
da denke ich, ist es Schlüssel. Können dann denn nur empathische Menschen am Ende gute Führungskräfte sein? Und falls ja, kann man Empathie dann eigentlich lernen?
Ja, ist, glaube ich, wie mit dem Klavierspielen, oder? Da gibt es die Wunderkinder, die setzen sich an den Flügel und spielen irgendwie wunderbare Sachen und du denkst, kann man das lernen? Ja, du kannst Klavierspielen auch lernen. Und was empathische Chefs angeht, also wir können in die Bundesliga schauen und wenn ich zwei Beispiele rausgreifen möchte, du kannst Klopp und Tuchel anschauen. Also mit Klopp würde ich verbinden, da hat es jemand, warum auch immer, eher leichter mit dieser Dimension. Das heißt aber nicht, dass ein Tuchel das nicht lernen kann. Und ich glaube,
immerhin auch die Champions League gewonnen, ne?
Ja, ja, auch nicht schlecht. Ja, es geht auch anders, aber das war das nicht vor Corona? Nein, Gott.
Wobei ich glaube, ich bin ja bei weitem kein Bayern-Fan, aber ich glaube, man tut Tuchel da manchmal auch ein bisschen Unrecht, wenn man sich zum Beispiel auf YouTube, kleiner Tipp, gibt's ein Video von ihm, von seiner Zeit in Mainz, wo er so ein bisschen erzählt über Rule Breaker und so weiter, wie er Kabinen organisiert. Das ist schon ganz spannend. Also ich glaube,
Klopp oder Tuchel?
Tuchel. Wir waren ja Tuchel. Beide bei Mainz. Nee, es gibt über Tuchel, kannst du vielleicht mal anschauen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, worauf es hinausläuft.
Ne? Ja, das wird vielleicht beiden überhaupt nicht richtig geredet. Ich kenne die ja beide nicht persönlich. Ist mehr so jetzt von der äußeren Anschauung her.
Ja. Neben der Funktionsweise oder dass ein Mensch zu funktionieren hat, also das, was du gerade eben beschrieben hast, von wegen, früher war es so, ey, wenn du den Job nicht gut machst und nicht funktionierst, ja, ökonomische Brille auf den Menschen, dann sind hier 10 andere, die besser performen am Fließband. Mhm. Mittlerweile sind wir ja auch in einer Zeit, spätestens jetzt merkt Deutschland ja auch, dass es vielleicht nicht alles immer so weitergeht wie früher, sondern dass wir auch wieder Innovation brauchen, und neue Lösungen für neue oder für aufkommende Probleme. Und wir sprechen ja von den Zeiten, wo einfach viele Krisen parallel laufen. Ja. Und gerade dafür ist ja sowas wie Innovationsfähigkeit auch mal anders zu funktionieren als zu funktionieren, weil man einfach neue Lösungen sucht. Wir hatten es auch bei der Thaler und Talar-Konferenz mal mit diesen, hey, weniger Effizienz, mehr Fruchtbarkeit und sowas. Was kannst du da schildern von deinen Erlebnissen? Du begleitest ja unfassbar viele Organisationen jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie ist das mit dem Thema Innovation und Menschsein? Ist das, bedingt sich das wechselseitig oder nicht? Ja, und wenn ja, wie?
Doch, es bedingt sich, hat sich es wahrscheinlich immer hat sich gegenseitig beeinflusst unbedingt. Heute würde ich sagen, ist eine Herausforderung, die hängt aber mit dem Führungsansatz vielleicht auch zusammen. Ich glaube, früher, was auch immer früher genau war, war es möglich, wenn du einen genialen Chef hattest und der hatte eine geniale Idee, nehmen wir Steve Jobs, nehmen wir andere, wenn er denn immer der eine Geniale war, so eine Idee zu generieren und dann durch die Organisation, durch das Unternehmen sozusagen wie durchzuwalzen, ein bisschen zu entwickeln und das war es dann so. Und heute scheint es mir aus zwei Gründen schwieriger zu sein mit diesem alten Einsatz. Das eine ist, es wird entlang nehmen wir nur diese drei riesigen Veränderungen, die drei Ds, die man gerne nimmt, ne? Digitalisierung, demografischer Wandel und Dekarbonisierung. Das sind, und jetzt gibt es schon noch ein paar andere, nehmen wir nur diese drei. Wenn du jedes Ding nimmst, das ist super komplex, wenn du die drei zusammennimmst, da kommt da irgendetwas raus, wo ich davon überzeugt bin, das blickt keiner mehr. Und das ist einfach wie Rechner, die du irgendwann zusammenschalten kannst, ne? Ist jetzt ein bisschen sehr technisches Bild, aber dass es einfach Sinn macht, für Innovationen mit mehreren Köpfen gleichzeitig an derselben Frage zu arbeiten. Das ist natürlich viel komplexer und das geht nicht mehr so schön in Organigramm. Die Chefetage, ne, vielleicht noch fährt als Team weg oder der einzelne Gründer und dann läuft das alles. Das musst du mit mehreren machen. Und ja, wir haben ein Format dazu, das nennt sich Zukunftswerkstatt. Und da laden wir bis zu 100 Menschen in einen Raum ein zu Fragestellungen, die man typischerweise in der Chefetage am grünen Tisch überlegt hat. Nicht? Also Fragen wie Mission, wozu gibt's uns eigentlich, Potenzial, was können wir richtig gut, Umfeld, was brauchen die da draußen, Entwicklung von Szenarien und Visionen. Irgendwann kommt in diesen Prozess schon auch die verortete und die verfasste Führung rein, aber sie kommt eben viel später rein und du nutzt erstmal das Wissen der vielen. Und eben mit diesem Age-to-Age-Ansatz respektiert das die Menschen auch. Also es macht, glaube ich, nicht nur von der Wissensgenerierung her Sinn, sondern es ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, das Potenzial von Menschen tatsächlich zu nutzen. Könnte noch ein Beispiel dazu nennen, relativ aktuelles Beispiel.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja. Bedeutet das denn, also angenommen, ich habe da 100 Leute im Raum und so und die kriegen das Problem vorgelegt und dann werden da meinetwegen drei Lösungswege skizziert und dann kommt die Führung dazu. Dann funktioniert das ja nur dann, wenn die Führung einen dieser drei Wege wählt. Weil wenn die sagt so, ja, ist ja schön, was ihr euch ausgedacht habt, aber wir machen den vierten Weg und nicht meinen, dann ist das ja nur ein Feigenblatt gewesen, diese Massenveranstaltung, oder?
Ja. Und das kann sein. Und wenn du es so einsetzt, durch so ein Großgruppenverfahren etwas durchzusetzen, was du a priori immer wolltest, dann wäre das nicht zu empfehlen. Ich meine, dann ist es nichts anderes als Manipulation oder du treibst mit einer guten Methode Schindluder. Also das kannst du machen, aber eben das wird genau so könnte man das nennen. Das wird dir also als Chef, als Führungsetat, das wird dem ganzen Unternehmen, der Organisation nicht nützen.
Man muss es halt in der Praxis ganz ernst meinen, ne? Und man muss auch bereit sein, dann zu sagen, ich nehme einen der drei Wege, auch wenn die gar nicht meiner Überzeugung vielleicht entsprechen.
Nee, es geht sogar noch anders. Die Menschen sind, wie soll ich sagen, sie sind, ich hätte fast gesagt, intelligenter ist das falsche Wort. Sie sind viel mehr bereit, einer guten Moderation und einer guten Führungsfunktion zu folgen, unter ein paar Voraussetzungen. Aber eben, um zu dem Beispiel zurückzukommen, wenn du mit 100 Leuten oder auch mit 80 oder 50, es reicht schon, Szenarien entwickelst und wirklich den Raum gibst, dann entwickelst du mehr als drei Lösungen. Mhm. Ne, wenn du fragst, wo ist deine Organisation in den nächsten 5 Jahren, da kannst du 10, 15, 20 Flipcharts füllen. Und die gehen zu Händen der Leitung. Und was die machen kann, ist, sie kann, wenn sie es gut macht, zwischen den 20 Szenarien einen roten Faden erkennen. Und sie kann diese 20 Szenarien sortieren und neu verbinden, also ihrerseits kreativ ans Werk gehen. Und ich habe es jetzt in etlichen Prozessen dieser Art nie erlebt, dass wenn das gut gemacht ist und wenn das aufrichtig und authentisch auch wiederum gut moderiert passiert, dass wenn dann das Feedback an die große Gruppe kommt, schaut mal, so sind wir mit diesen Szenarien umgegangen und das ist unser Vorschlag, wie wir in die nächsten Jahre gehen, im Sinne einer Vision. Ich habe es noch nie erlebt, also dass es diskutiert wurde auf jeden Fall und auch kritisch, aber dass Menschen, wenn es aufrichtig gemacht wird, sich vereinbart vorkommen. Also Menschen gehen dann auch mit, weil jedem klar ist, wenn ich einer von 100 bin und ein Szenario entwickle, dann gibt es vielleicht noch 99 andere und da kann ich nicht den Anspruch haben, dass ich die Zukunft des Universums hier bin. Sicher nicht. Also das geht, auch wenn es sich vielleicht verrückt anhört.
Du hast gerade ein Beispiel genannt, glaube ich, ne? Wo das?
Ja, das war genau um den Aspekt, diesen zweiten Aspekt. Ne? Eben A ist es die Wissensgenerierung mit mehreren kreativ zusammen. Bist du kreativer? Das ist das eine. Und das andere ist der Respekt, der eben in so einer Beteiligung auch deutlich wird. Und da habe ich aktuell ein Unternehmen im Kopf, wo eine neue Geschäftsführung an den Start gegangen ist. Und die hat eben die Führungskräfte in diesem Unternehmen, also praktisch die nächste Führungsebene, eben in einem Top-Down-Ansatz eigentlich letztlich mit einer neuen Strategie konfrontiert. Ich habe Interviews geführt. Und ein Feedback war übersetzt, warum hört er uns nicht zu? Warum hört er, also der neue Geschäftsführer, uns nicht an? Warum nutzt er nicht das Wissen der Experten, die da sind? Und ich verstehe den Aufschrei. Das sind erfahrene Leute, also ne, neue Geschäftsführer sind sehr erfahren, auch keine Frage, aber eben die da sind, ne, die könnten ihm so viel berichten, so, ne, von dem müsste er nicht alles umsetzen, aber es wäre doch gut, wenigstens ehrlich zuzuhören und deutlich machen zu können, ich habe euch zugehört, ich habe es verstanden und nein, hier läuft keine Hinterzimmerpolitik oder das, was der Konzern jetzt von mir will, was auch immer, sondern wir machen das zusammen. Ich weiß, das ist vielleicht Lichtjahre entfernt von mancher Firmenkultur, aber wir reden ja über Visionen, wir reden ja über Träume und meine tiefe Überzeugung ist, du musst Menschen ernst nehmen, auch wenn es dich kostet, dass du die Dinge nicht mehr einfach designen und durchziehen kannst.
Lassen sich denn, wenn deine These ist, wir müssen mehr Mensch sein als Führungskraft, wie ist das denn von denen, die Führung erfahren? Gibt es da nicht auch Menschen, die sagen, ja, ich bin auch Mensch, aber ich will eigentlich mehr geführt werden? Als dass ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche partizipativen 1% Lösungsansätze in diese Hunderterschaft mit reinbringen soll. Sag mir einfach, was ich machen soll. Ich mache das gerne. Aber lass mich mit dieser Wende und deinen Träumereien doch in Ruhe. Ja. Gibt's das nicht auch? Oder also wo man wirklich auch sagen muss, ey, ich habe dich als Mensch erkannt und du bist so als Mensch, ja, individuell. Und für dich ist das nichts. Du willst lieber hier das so durchziehen. Ja, ist auch okay, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht dann auch, ne, wir haben so einen hohen Anspruch an diese neue Führung und gleichzeitig wünschen sich manche Menschen auch, dass vielleicht mal ein bisschen weniger demokratisch zugeht oder ein bisschen weniger rumgesprochen wird, sondern mehr gemacht wird. Kann das nicht auch, weniger, kann das auch passieren, ja?
Weniger ja, weiß Palava.
Ich
nicht,
ja? Kommt ja immer drauf an, ist, ja? Ich wollte nur jetzt mal die Gegenseite spiegeln.
Nein,
wie kann ich denn als geführter Mensch sein? Was heißt das?
Ja.
Vielleicht kannst du die Perspektive mal aufnehmen.
Ja, unbedingt. Kann ich dir auch eine Zahl zugeben? Gerade erst vor kurzem von einer Umfrage gelesen, wo Leute gefragt wurden, wie ist denn das hier mit der Führung, wie soll es denn sein? Und da haben 40% exakt das gesagt, was du gesagt hast. Sag mir, was ich tun soll. Also ist überhaupt nicht aus der Luft gegriffen? Nein. Also mehrere Aspekte dazu. Das eine ist, wenn wir früh genug lernen, das geht ja im Elternhaus los und da weiß ich, wovon ich rede. Mein Vater war Jahrgang 1924, er war ein Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Und er hat unsere Familie in ganz oder in Teilen geführt wie seine Praxis. Da war nicht so viel Mitreden oder Widerrede, so, ne? Das war eine andere Generation und das heißt, ich kenne dieses Führungsbild. Achtung, das ist auch nicht nur schlecht, ne? Habe ich bei Expand, bei der Unternehmensberatung, wo ich heute arbeite, gelernt, das als familiäres Erbe zu sehen, sehr wertschätzend zu sein. Da ist auch ganz viel drin, Klammer auf, Klammer zu. Also ich kenne das, ja. Und die Gefahr ist aber wohl, glaube ich, dass du dich daran gewöhnst und dass du aus der Nummer entlang deines Lebens vielleicht nicht mehr rauskommst und dass du dir irgendwann selber einredest, ich bin nicht clever genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht schnell genug, was auch immer. Ich lasse das lieber mit der Mitsprache, sag mir, was ich tun soll. Ich glaube, dass in vielen von diesen 40%, um bei der Studie zu bleiben, Potenzial für mehr ist. Aber dieses Mehr musst du locken, musst du einladen. Wir reden über psychologische Sicherheit, wir reden über Sinnhaftigkeit. Also fragst du mich um, ne, Tobias, du deine Frage gerade, ne? Fragst du mich, damit du einen modernen Prozess aufsetzt, um dann dein Ding zu machen, dann werde ich mich nie wieder beteiligen. Oder fragst du mich, weil du es wirklich wissen willst? Also ich glaube, das kann man locken. Und zweites, man kann Prozesse so aufsetzen, dass man erstmal mit denen arbeitet und erstmal die fragt, die auch mitreden wollen. Und das sind dann vielleicht die 60% oder die 50% oder die 35%. Und ich würde immer einladen, wir werden auch gefragt, wenn ihr Zukunftswerkstätten macht, wer ist denn dabei? Wie bekommen wir denn eine möglichst hohe Beteiligung? Und da sage ich mir, Moment, es geht gar nicht so sehr um die Beteiligung. Lad einfach mal alle ein. Und da gibt es so eine Open-Space-Regel, das ist ja so ein Moderationsformat. Und da gibt es verschiedene Regeln. Und eine Regel ist immer, es kommen immer die Richtigen. Und die kann man sich, also ne, das heißt nicht, dass die nicht kommen, die falschen waren, aber du kannst immer erstmal davon ausgehen, wenn du 100 Leute einlädst und da kommen 25 oder 15 am Anfang und dann vielleicht 25, 35, du kannst davon ausgehen, fang mal mit denen an, das wird schon gut, das wird schon komplex genug und wenn die anderen merken, dass dort etwas in Bewegung kommt, dann werden sie sich entweder im Prozess oder danach anschließen, ja. Talar vielleicht noch, hätte ich noch ein Beispiel, wie das im Kirchenbereich eingesetzt wurde auf eine Art, wo ich selber dachte, oh, wird das gut gehen? Und die gehen heute noch den Ergebnissen dieser Zukunftswerkstatt nach.
Ich finde ganz interessant, dass du sagst, wer sich nicht beteiligt, ist eigentlich, oder das könnte Zeichen einer Deformation sein sozusagen. Also das ist vielleicht nicht mehr ganz der Urzustand, dass der Mensch eigentlich schon auch Lust und Wille hat, sich zu beteiligen. Ich habe das in Unternehmen erlebt, wo ich angestellt war, dass genau dieses Ding kam, so wir machen alle zusammen und am Ende wurde nichts davon umgesetzt, es wurde immer vom Tisch gewischt und ich kann schon gut verstehen, dass dann es irgendwann auch dazu führt, dass man sagt, du, die beiden Seminartage würde ich lieber dafür nutzen, um mal vernünftig gescheit zu arbeiten, so, weil sonst muss das alles später nacharbeiten, lass mich mal in Ruhe mit deinem New Work-Gedingse hier. 100%. Das heißt, wenn man dann aber das als Geschäftsführer neu in eine Firma kommt und das wirklich ernst meint, dann muss man da gegebenenfalls auch wirklich nochmal ganz stark für werben.
Ja, es ist genauso, wie du sagst, und eben nochmal, du kannst gute Tools, wahrscheinlich wie jedes, ne, wir kennen das vom Messer oder von anderen Werkzeugen, du kannst auch mit guten Werkzeugen richtig Schaden anrichten, wenn du sie in der falschen Haltung oder mit dem falschen Handwerk oder
Und was mich nochmal interessieren würde, also du hast, ich glaube, Tobias, du hast eben hier schon so einen Psalm gesagt, ne? Was hast du auch noch vielleicht irgendwie, was irgendeine Stelle, wo man das auch mit irgendwas Biblischem in Verbindung bringen kann, Hubertus?
Ja, wir könnten was aus dem Alten Testament anschauen, 1. Samuel. Da gibt es den Samuel, der Prophet war für das Volk Israel zu einer Zeit, wo es eben keine Top-Down-Führung gab, könnte sagen. Samuel war selbst, aber er war Prophet, ne, der war kein König. Mhm. Und dann wurde er älter und dann hatte er Söhne und das Volk sah die Söhne, die da auf Samuel folgen würden. Und vor denen hatten sie Angst, haben gesagt, oh, das wird nicht gut enden, und kamen zu Samuel und sagten, lieber Samuel, wir wollen einen König. Und zwar so wie die anderen Nationen um uns herum auch. Und da fällt Samuel fast vom Stuhl und sagt, Leute, ihr wisst ja nicht, was ihr wollt, geht zu Gott und fragt Gott und sagt, ey, die wollen einen König. Und dann sagt Gott Samuel, ja, dann erklärt ihr mal, was das heißt. Na, der wird euch zum Militärdienst einziehen und der wird Steuern von euch fordern und die Vorstellung, dass der König eure Kriege führen wird, ne, und da der tolle Hecht für euch ist, also das ist ein Märchen. Okay, wackelt Samuel zurück zum Volk und sagt dann, ey Leute, das wird kein gutes Ende nehmen mit dem König. Sagt das Volk zu Samuel, wir wollen einen König. Dann geht Samuel zu Gott und sagt, ey, die wollen immer noch einen König. Ne? Sagt Gott zu Samuel, dann sollen sie ihren König haben. Und die Konnotation, und es gibt später im Neuen Testament eine ähnliche Stelle, wo eine Verheißung ist, dass die deutlich macht, dass das Urbild vielleicht von Gott tatsächlich ein anderes ist, dass im Urbild von Gott sich kein Mensch über den anderen dauerhaft erhebt in dem Sinne und mit dem Anspruch, dass ich dir sage, was du zu tun hast. So. Also könnte man in den, ne, Kontext machen.
Also, das ist ja ganz, ganz interessant. Also es erinnert mich auch ein bisschen an die heutigen Zeiten, wo man sagt, oh, hör mal auf mit Demokratie so, ne? Wir wollen den starken Führer. Und man sagt so, Leute, da habt ihr Lack gesoffen, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? So, genau. Ne? Dass viele das leider nicht zu Ende gedacht haben. Und dass man dann, dass es dann aber auch so ist, dass ja die Führung, die wir aktuell haben, so, man mag sie als defizitär empfinden oder auch nicht. Fakt ist, alle paar Jahre haben wir die Möglichkeit, das zu verändern oder zu beenden, und es wird niemand dauerhaft über uns herrschen.
Ja, und man sagt ja, glaube ich, irgendjemand hat mal gesagt, die Demokratie ist die beste aller schlechten Herrschaftsformen, oder? Ja. Also da versucht man eben dieses Ungetüm Herrschaft ein bisschen zu zähmen. Ja, wird noch zu diskutieren sein, wie gut uns das am Ende gelingt. Also und wenn wir es verbaseln, siehe Weimar, dann landet man irgendwo anders, ja.
Wie ist das denn, das Bild? Du hast jetzt ein alttestamentliches gebracht, wenn wir jetzt mal von Samuel zu Paulus springen. Dieses berühmte Bild hier, der Leib Christi, und es gibt irgendwie verschiedene Glieder und es gibt das Auge, aber den Fuß und so weiter. Kommt das deiner Vorstellung näher, oder ist es genau das? Oder würdest du sagen, das muss man so und so interpretieren?
Ja, da gibt es ja ein deutsches Wort, was der Paulus gerne gebraucht in diesem Kontext, und das ist das Einander. Ordnet euch einander unter. Und das liegt für mich nahe, ja, es gibt partiell immer wieder die Situation im Agilen, wenn wir den ganz weiten Sprung von dem Paulusbrief in die agile Welt wagen, aber dürfen wir vielleicht bei Thala und Thala, da ist man vielleicht bei sowas wie einer Rolle. Nicht? Und wenn ich eine Expertenrolle habe oder wenn ich eine Zukunftswerkstatt moderiere, ja, dann komme ich mit einer Idee, wie der Tag läuft. Das erwarten die Leute auch von mir. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh nee, das wollen wir aber jetzt nicht, wir sind jetzt hier alle gleich und wir gucken mal, wie der Tag läuft, dann wäre der Tag rum mittags und wir hätten nichts geschafft. Also ja, partiell gibt's das und ist auch hilfreich, aber eben solange es dieses Einander hat, ne, oder Mann und Frau sollen sich einander unterordnen, so, ne? Und genauso wie damals bei 1. Samuel und bei Paulus und später der Ausblick auf die Ewigkeit, das neue Jerusalem, ist immer klar, es gibt zwischen Menschen eher wenig Hierarchie, oder soll da eher wenig Hierarchie geben, aber es gibt eine andere Hierarchie, und das ist die zwischen Mensch und Gott. Und wenn die geklärt ist, dann ist, glaube ich, jedem klar, jemand hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, hat gesagt, es gibt zwei Dinge im Leben, die solltest du wissen, und die sind auch ganz einfach. Es gibt einen Gott, aber ich bin es nicht. So. Und wenn das ungefähr die simpelste Formel von Führung ist, und wir uns in dem ersten einig sind und in dem zweiten auch einig sind, dann haben wir, glaube ich, den Weg frei, um richtig gut zu kooperieren.
Ich würde gerne einmal nochmal uns ein bisschen erden. von dieser Talar-Perspektive nochmal ein bisschen wegkommen, also zumindest jetzt so ganz spezifisch. Du hast eben, wenn du von dieser Menschsein und wir sind demokratisch, wir beteiligen uns, wir nehmen viele mit, viel von dieser Zukunftsvision gesprochen, Ideenwerkstatt, ich weiß nicht genau, was der Termus war, Zukunftswerkstatt. Mhm. Wie ist das denn, gibt es auch Ausnahmen von der Regel, sage ich mal, des partizipativen Führens, viele mitnehmen? Gibt es auch Momente, wo du sagst, da ist es wichtig, klare Vorgaben, schnelle Entscheidungen, wirklich top-down zu agieren? Wann ist Führung menschlich, wenn sie so ist? Gibt es Momente?
Ja, also könnte man unterscheidet ja Entscheidungssituationen, also haben sich schlaue Leute ausgedacht, die sagen, es gibt einfache Situationen, es gibt komplizierte Situationen, es gibt komplexe Situationen und es gibt chaotische Situationen. In den einfachen hilft dir die Routine oder demnächst wahrscheinlich die KI. In komplizierten hast du einen Experten oder vielleicht demnächst auch die KI, weiß ich gar nicht. Dann hast du komplexe, wo noch nicht mal die Fragestellung so klar ist, aber wo du hoffentlich genug Zeit hast. Das wäre sowas wie Zukunftswerkstatt miteinander reden. Und dann hast du die chaotische Situation und dann sind wir vielleicht bei 9-11 oder Kriegszuständen oder im Krankenhaus, im OP. Ja, da sind wir wahrscheinlich alle ganz dankbar, dass der Chefarzt jetzt kein Roundtable und kein Working Out Loud macht oder so. Oder macht er ja vielleicht.
Aber lass mal drüber reden. Ja, wir jetzt nach Hause, so, Glass Balance, genau, und dann eine Entscheidung fällen mit den Verbliebenen. Ja,
genau. Also da, genau, für diese Kontexte mag das Sinn machen. Man sagt dem Krankenhaus oder dem Gesundheitswesen insgesamt aber eben noch ja nach, dass es eben sehr hierarchisch tickt. Und vielleicht ist es auch aus diesen Situationen abgeleitet, dass man denkt, es ist immer irgendwie Krise und es ist immer irgendwie schlimm und es muss immer irgendwie top-down gelöst werden. Und nein, das stimmt eben für viele Situationen auch.
Und, aber und für ganz einige wichtig, schon. Einer muss ja auch den Kopf am Ende hinhalten. Also auch deswegen ist es vielleicht wichtig, dass man die Entscheidung an jemandem festmachen kann.
Stimmt. Also in diesem Organigramm, was du, glaube ich, vor Augen hast, ist das so? Das wäre ja auch noch eine Frage. Wie kommen wir vielleicht auch da noch ein Stück von weg? Brauchen wir wirklich immer den einen Schuldigen? Brauchen wir immer den einen Ansprechpartner? Wie ist das mit Boni? Werden die individuell Team? Also stellen sich viele Fragen, ja?
Also auch wenn das Feld jetzt vielleicht ein bisschen weiter wird, aber es gab ja damals in Österreich diese Katastrophe von Kaprun, wo halt diese Bahn, so eine Tunnelbahn, die ins Skigebiet fuhr, in Brand geriet im Tunnel und da viele Menschen starben. Und da war das dann am Ende so, dass niemand verurteilt wurde, weil irgendwie jeder nur so ein bisschen Verantwortung hatte quasi. Und ich glaube, das hinterlässt manchmal auch Menschen ganz unbefriedigt. Also wenn ich mir überlege, ein lieber Verwandter von mir stirbt, weil im OP jemand missgebaut hat und am Ende heißt es, naja, ist jetzt an sich keiner so richtig ganz für verantwortlich. Also da werden wir auch als Gesellschaft vielleicht umlernen müssen.
Ja, also verstehe ich. Und es hätte ich, nehmen wir es mal einfacher, wenn es überhaupt eine Antwort bedarf. Also es ist wohl eine Güterabwägung, ja. Nicht also. Ne, und jetzt waren wir gerade bei dem OP und da ist der verantwortlich für eine OP, der ist klar zu benennen und da ist die Befehlskette sicher auch klar definiert. Also da geht das. Kann
auch Befehle geben, ne? Ja.
Es kann ja auch sein, dass derjenige, der in Verantwortung ist, der kann ja trotzdem sagen, ey, ich versuche partizipativ auch Sachen mitzunehmen. Jetzt vielleicht nicht in so einer Extremsituation, wo es gerade gar keine Zeit gibt, aber dass man trotzdem sagt, okay, Leute, ich übernehme zwar die Verantwortung, aber was ist denn deine Meinung, deine Einschätzung? Das kann man ja auch ganz authentisch meinen, dass man sagt, ey, ich weiß, dass ich selber nicht der Herrgott himself bin oder herself, sondern ich nehme mir Ratschläge an, ja? Und nehme ein Stimmungsbild auf und dann stehe ich aber vielleicht trotzdem in der Verantwortung aufgrund meiner Rolle, meines Huts, den ich innerhalb einer Organisation aufgesetzt bekommen habe oder mir selber aufgesetzt habe. Dann entscheide ich. Also ich glaube, das schließt sich doch nicht aus, oder? Also der Mensch ist doch immer noch Mensch, wenn er entscheidet, oder?
Ja, und da hätte ich für das, was du gerade anregst, hätte ich auch noch ein praktisches Beispiel. Gerade letztes Jahr für einen ganzen Kirchenkreis ganz bei mir in der Nähe hier in Paderborn, da war die Frage, wir haben ja einen 8-stelligen Haushalt, so 10, 11, 12 Millionen und wir wollen und wir müssen 1 Million einsparen, kriegen wir alleine nicht hin, können wir da irgendwie so eine Zukunftswerkstatt machen? Also mit dieser Randbedingung, oh, da habe ich gedacht, Hilfe, wenn das gut geht. Und da hat der Superintendent sich bei dem ersten Großgruppenworkshop hingestellt und dem hat er einen, diesem Workshop hat er einen Titel gegeben, waren 50 Leute im Raum und der Titel war Kirche in der Stunde Null. Und damit kommunizierte er als studierter Theologe und jetzt von der hauptamtlichen Rangfolge der höchste evangelische Geistliche, den es in einem Kirchenkreis gibt, genau das, was du sagst. Kirche in der Stunde Null. Wir müssen das ganze Ding neu erfinden. Also fand ich, stand daneben und gedacht, das ist bemerkenswert, so dem so eine Überschrift zu geben. Nicht? Da ging es nicht darum zu sagen, wir behalten dies und das und jenes in dem Wissen, dass da am Ende doch vieles zu erhalten sein wird, weil Menschen sich schwer trennen und so. Aber erstmal gedanklich zu sagen, ich bin hier in einer Situation, wir fangen hier from scratch neu an. Ja.
Genau. Und vielleicht da auch nochmal so, ohne jetzt die Situation zu kennen, aber dieses, weil wir gerade dieses paulinische Bild haben, gibt verschiedene Talente und Gaben. Und du kannst ja auch, du hast eben den Klavierspieler genannt, ja, in der Führung gibt es ja vielleicht auch solche Talente oder jemand, der es gelernt hat, der dann sagt, okay, meine Rolle ist jetzt hier zu führen. Ich stehe vielleicht als Steuermann, ist auch paulinisches Bild, stehe ich vielleicht hinten auf dem Boot. Aber irgendwann schiebe ich nach links oder rechts den Regler, nachdem ich mir alles vorne angeguckt habe und alle mitgenommen habe. Aber das ist dann vielleicht meine Rolle in dem Moment am Ende des Tages, das, was du eben gesagt hast, bei der Zukunftswerkstatt zum Beispiel, den roten Faden dann zusammenzuspinnen oder so. Und dann ist es wahrscheinlich auch okay, ne? Dann ist es das, was die Menschen dann vielleicht auch von der Rolle erwarten.
Unbedingt, ja, unbedingt. Genau.
Also, ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen dann Sorge haben, zu gestalten und zu entscheiden und zu machen, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich so einen menschlich orientierten H2H von dir geprägten Führungsstil übernehmen, dass sie dann Sorge haben, dass sie nicht mehr entscheiden können oder nicht mehr gestalten können oder so. Aber dem will ich eigentlich nur noch mal was Positives am Ende mitgeben, dass das schon auch möglich ist. Zumindest hätte ich so verstanden. Verstehe ich dich richtig?
Unbedingt. Also das gilt, was du jetzt gerade formulierst, gilt aus meiner Sicht für Führungskräfte, denen man hinhalten würde, ja, auch im agilen Kontext oder auch unter New Work, ist deine Meinung doch gefragt. Also sei nicht zu vorsichtig. Ich merke das gerade bei mir, ich bin Vorsitzender einer Stiftung und ich merke gerade so einen inneren Richter, der in mir größer wird, der mich eher mal fragen lässt, solltest du das jetzt sagen oder könnte das missverstanden werden, weil du das jetzt als Vorsitzender sagst? Also wie so ein internes Kopfkino läuft dann ab, so, und dann macht es nicht einfacher. So, und dann würde ich mir selber sagen, nö, wenn ich eine gute Idee habe, ja, dann haue ich die doch raus. Oder wenn ich denke, wie was zu entscheiden wäre, dann sage ich es doch zumindest mal. Und dasselbe gilt aber für jedes Teammitglied. Und das ist, glaube ich, mindestens so neu. In dem Moment, wo Führung loslässt und Raum gibt, entsteht ja ein Vakuum. Und dann sind wir vielleicht bei den 40% aus der gerade erwähnten Studie, die eigentlich sagt, ich sag mir lieber, was ich zu tun habe. Aber ganz ehrlich, wenn wir das volle Potenzial eines Teams nutzen wollen, dann brauchen wir jeden Beitrag. Und dann brauchen wir auch von den Introvertierten und von den Vorsichtigen und auch von denen, wo es schon 10-mal schiefgegangen ist, wenn sie eine Idee genannt haben und dem man über den Mund gefahren ist. Wir brauchen am Ende des Tages aus meiner Sicht jeden Beitrag.
Ja, spannend. Also ich glaube, so eine Wende, wie wir sie eben angesprochen haben, die kommt ja nicht über Nacht. Und da sind ja auch viele Fragestellungen, die dann mit dazukommen. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn man sagt, für so eine neue Art des Führens, da gibt es ja auch schon unheimlich viele Ansätze und Ideen und so. Die wird einfach noch eine lange Zeit uns beschäftigen und wahrscheinlich immer, in welche Richtung es da geht und wie es geht und wie situativ das ist und so weiter und so fort. Von daher freue ich mich
im September,
erst,
oder?
Ja, ich wollte gerade überleiten, jetzt spielst du mir den Ball zu. Ich glaube, du wirst von Klopp trainiert, ja. Du spielst mir den Ball zu, das wollte ich gerade sagen. Also wer da noch tiefer mit dir ins Gespräch einsteigen möchte oder mit anderen, der kann natürlich sehr gerne das auch bei der Thaler und Thaler Konferenz dritte Ausgabe im September machen. Da bist du auch dabei. Wirst auch als Speaker Teil einer Panel-Diskussion sein. Und ja, ich meine, bis dahin ist ja noch ein bisschen Luft. Wer möchte, kann dich natürlich auch auf LinkedIn. Da bist du ja Influencer, kann man sagen. Deswegen bist du ja hier. Du bist ja hier wegen der Reichweite, um dich mal ganz auf deine Funktion hier runterzubrechen.
Ah ja, genau. Alles klar, verstanden. Nein, alles gut. Nee, ich freue mich drauf. Also letztes Jahr war so genial. Also ich war ja gar nicht lange geplant da, war ein bisschen überrascht von dem neuen Format, aber wie du und wie ihr das da aufzieht, also à la Bonheur.
Also Hubertus, vielen Dank für das spannende Gespräch und wir freuen uns auf den September.
Yes, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.